Ich habe heute einen Bibeltext aus der Apostelgeschichte. In unserer Bibel auf der Seite 218. Ich habe es überschrieben mit In Todesangst in der Hand Jesu. Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 17. Um dieselbige Zeit legte der König Herodes die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und da er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und fing Petrus auch. Es waren aber eben die Tage der süßen Brote. Da er ihn nun griff, legte er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vierteilen Kriegsknechten, ihn zu bewahren, und gedachte, ihn nach Ostern dem Volk vorzustellen. Und Petrus ward zwar im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und da ihn Herodes wollte vorstellen, in derselben Nacht schlief Petrus zwischen zwei Kriegsknechten, gebunden mit zwei Ketten, und die Hüter vor der Tür hüteten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam daher, und ein Licht schien in dem Gemach und schlug Petrus an die Seite und weckte ihn auf und sprach: Stehe auf, stehe behende auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und tue deine Schuhe an. Und er tat also. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um dich und folge mir nach. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm wahrhaftig solches geschehe durch den Engel, sondern es deuchte ihn, er sehe ein Gesicht. Sie gingen aber durch die erste und andere Hut, also Wache, und kamen zu der eisernen Tür, welche zur Stadt führet. Die tat sich ihnen von selber auf und traten hinaus und gingen hin eine Gasse lang. Und alsobald schied der Engel von ihm. Und da Petrus zu sich selber kam, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich errettet aus der Hand des Herodes und von allem Warten des jüdischen Volks. Und als er sich besann, kam er vor das Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, da viele beieinander waren und beteten. Als aber Petrus an die Tür klopfte des Tores, trat hervor eine Magd zu horchen mit Namen Rode. Und als sie des Petrus Stimme erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freuden, lief aber hinein und verkündigte es ihnen, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist unsinnig. Sie aber bestand darauf, es wäre also. Sie sprachen: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an, da sie aber auftaten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen, mit der Hand zu schweigen, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr hätte aus dem Gefängnis geführt, und sprach: Verkündiget dies Jakobus den Brüdern, und ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Sie beschreiben die Geburt Jesu, dann seine Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Danach kommt die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte berichtet von der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu in Jerusalem. Die Apostelgeschichte ist ein Übergangsbuch zwischen der Himmelfahrt Jesu und dem Entstehen vieler Gemeinden im heutigen Israel, Syrien, Türkei, Griechenland und auch in Rom. Am Anfang von Apostelgeschichte 2 lesen wir von Pfingsten und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann hat Petrus, wird uns berichtet, in der Kraft Gottes eine gewaltige Predigt gehalten, durch die sich 3000 Menschen bekehrt haben. Das heißt, 3000 Menschen haben Buße getan über ihre Sünde und Jesus im Glauben angenommen. Und dann ließen sie sich taufen, um klarzumachen, dass sie zu Jesus Christus gehörten und ihm nachfolgen wollten. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 2, 41 bis 43, die nun sein Wort gerne annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tage bei 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam auch alle Seelen Furcht an und geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Das heißt, die Anfangszeit der Gemeinde Jesu in Jerusalem war eine gewaltige Zeit der Erweckung. Die ganzen Menschen im Nahen Osten hatten davon gehört. Bis nach Rom wusste man davon. Und natürlich hat der Satan, der Gott dieser Welt, wie die Bibel sagt, versucht, die Ausbreitung der frohen Botschaft von Jesus zu verhindern. Vor allem die frommen Juden fühlten sich bedroht und angegriffen von dem, was Gottes Geist in der Gemeinde Jesu bewirkt hat. So wurden bereits in Apostelgeschichte 5 die Apostel ins Gefängnis geworfen und nur unter Androhung weiterer Strafen freigelassen. In Apostelgeschichte 7 wurde Stephanus von Saulus, dem späteren Paulus, gesteinigt und wurde so zum ersten Märtyrer der Gemeinde Jesu. In Apostelgeschichte 8, Vers 1 lesen wir dann, dass eine große Verfolgung über die Gemeinde Jesu kam. Und heute beschäftigen wir uns mit Apostelgeschichte 12, also ein paar Kapitel später, und mit den Auswirkungen der Verfolgung auf zwei Verantwortliche in der ersten Gemeinde, nämlich Jakobus und Petrus. Mein erster Punkt, Gefangennahme und Tod des Jakobus. Apostelgeschichte 12, 1. Um dieselbige Zeit legte der König Herodes die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen. Der König Herodes war nicht Herodes der Große. Vielleicht erinnern wir uns, der nach der Geburt Jesu in Matthäus 2 alle kleinen Kinder umbringen ließ, aus Angst vor dem neuen König. Herodes der Große war zur Zeit von Apostelgeschichte 12 schon lange tot. Hier handelt es sich um Herodes Agrippa, den Enkel von Herodes dem Großen. Herodes Agrippa war beliebter bei den Juden wie sein Großvater Herodes der Große. Wir lesen davon auch in unserer Geschichte. Denn Herodes Agrippa verfolgte die Gemeinde Jesu und er tat damit den frommen Juden einen großen Gefallen. Herodes Agrippa war von den Juden hochgeachtet. Als Herodes Agrippa später vor den Juden eine Rede gehalten hat, wurde er wie ein Gott verehrt. Wir lesen im gleichen Kapitel, das wir heute durchgehen, im Vers 22, das Volk aber rief zu, das ist Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Also sie haben ihn wie einen Gott verehrt. Die Anerkennung der Juden erkaufte sich Herodes Agrippa, indem er die Gemeinde Jesu verfolgt hat. Das heißt, die Verfolgung der Christen war für ihn ein politisches Instrument, um vor den Leuten gut dazustehen. Dabei waren ihm die Folgen für die Christen völlig egal. Hauptsache, er kam dabei gut weg und konnte seine Ziele erreichen. Die Verfolgung der Christen zu dieser Zeit muss brutal gewesen sein. Herodes, so steht es hier, legte die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen. Also Verfolgen war nicht nur Gefangennahme oder freiheitliche Einschränkung der betroffenen Christen, stattdessen war Verfolgung eine brutale körperliche Qual für jeden Christen, der von Herodes erwischt wurde und gefangen genommen wurde. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 12, 2, er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Jakobus war einer der ersten Jünger. Er war ein Sohn des Zebedäus, ein Bruder des Evangelisten Johannes. Jakobus gehörte zusammen mit Petrus und Johannes zum engsten Kreis der drei Jünger, die mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, als ihnen Mose und Elia begegnet sind und Gott aus einer Wolke sich zu Jesus gestellt hat. Gott sagte aus der Wolke in Matthäus 17, 5, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Jakobus war auch dabei, als Jesus die Tochter des Jairus vom Tod auferweckt und gesund gemacht hat. Jakobus war nicht der Verfasser des Jakobusbriefes, das war der andere Jakobus, der Sohn des Alpheus, der auch zu den Jüngern Jesu gehörte. Jakobus, der Bruder des Johannes, war auf jeden Fall eine Säule der ersten Urgemeinde in Jerusalem. Seine Predigten, sein Zeugnis waren eine große Ermutigung und ein gewaltiges Zeugnis für die erste Gemeinde in Jerusalem. Und dann lesen wir hier in Vers 2, er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Damit war Jakobus der erste Märtyrer unter den 12 Aposteln und Jüngern Jesu. Der Tod mit dem Schwert war wahrscheinlich eine Enthauptung. Die Bibel widmet diesem furchtbaren Ereignis nur einen einzigen Satz. Man fragt sich, warum Gott das nicht verhindert hat. Wir wissen doch, dass das bei Petrus, von dem wir ein paar Verse später gelesen haben, dass es ihm ganz anders ergangen ist. Petrus kam durch ein großes Wunder frei. Bei Jakobus war das nicht so. Er musste sterben. Warum? Wir wissen es nicht. Das war Gottes Entscheidung oder Jesu Entscheidung, der nach Offenbarung 1,18 die Schlüssel des Todes in der Hand hält. Jesus allein entscheidet, wann wir sterben. Gott führt jeden von uns, wie er will. Und auch die bösen und schweren Wege unseres Lebens sind Gottes Wege mit uns. Und diese Wege wollen wir mit Jesus an der Seite gehen und begreifen, versuchen zu begreifen, in dem Wissen, dass er versprochen hat, dass er keine Fehler macht. Auch die Antwort auf unsere offenen Fragen bekommen wir nur von Jesus und sonst von niemand. Der uns liebt, hat er versprochen, der uns führt und der uns ganz sicher ans Ziel bringt. Dabei müssen wir wissen, dass es der Bibel nie darum geht, dass wir auf dieser von der Sünde zerstörten Welt das perfekte Leben haben. Das ist auf dieser kaputten Erde gar nicht möglich. Deshalb sagt die Bibel in Hebräer 13, 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind auf dieser Erde niemals zu Hause. Irdisches Leid hat deshalb nie das letzte Wort. Irdisches Leben ist vergänglich. Wer sich nur auf dieses irdische Leben konzentriert, lebt automatisch in Feindschaft gegen Gott. Das sagt die Bibel. Der uns auffordert, zuerst Gott zu lieben und nicht diese Welt. Habt nicht lieb diese Welt, sagt die Bibel. Paulus sagt in Philipper 3, 18 bis 19, denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weinen, die Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende ist die Verdammnis, welchen der Bauch ihr Gott ist und ihre Ehre zu Schanden wird, derer, die irdisch gesinnet sind. Irdisch gesinnt sind die Menschen, die nur für diese Erde leben und die auf dieser Erde das perfekte Leben schaffen wollen, das es niemals geben wird. Weil das perfekte Leben auf dieser von der Sünde und vom Satan zerstörten Welt ist nicht möglich. Deshalb ist der Bauch ihr Gott. Das heißt, sie widmen alles ihrem Vergnügen, ihrem Genuss, ihrem Wohlergehen. Sie sind irdisch gesinnt. Sie lieben diese Welt. Nach 1. Johannes 2,16: Die Welt besteht aus Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben. Stolz, Hochmut, alles, was schön aussieht, alles, was Genuss ist, ist das Einzige, was zählt. Aber das ist alles vergänglich und deshalb sinnlos. Und wenn wir nur auf diese Erde konzentriert leben, dann ist das Ende Verdammnis, sagt die Bibel. Das ist die Hölle. Und ihre Ehre, die ihnen so wichtig war, als sie gelebt haben, wird vollkommen wertlos sein, wenn sie diese Erde verlassen müssen. Sie haben vergeblich gelebt und werden im Gericht Gottes verurteilt, weil sie keine Vergebung haben. Paulus sagt auch, dass solche Leute immer Feinde des Kreuzes Christi sind, weil sie nie verstanden haben, wie sehr wir die Vergebung Jesu brauchen, um im Gericht Gottes bestehen zu können. Denn wir alle müssen unser Leben vor Gott verantworten. Und damit eines gleich klar ist, im Gericht Gottes wirst du nicht gefragt. Dort hast du auch nichts zu sagen. Denn Gott beurteilt dich gerecht und eine einzige Sünde macht dich ganz schuldig und bringt dich sofort in die Hölle. Wie anders, wie viel besser leben wir da Christen, wir als Christen? Die Bibel macht immer klar, unsere Heimat ist im Himmel. So sagt es Paulus in den nächsten Versen im Philipperbrief, die wir gerade gelesen haben. Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Also hier steht, unser Wandel, unser Leben ist im Himmel. Erst dort haben wir das perfekte Leben, das es auf dieser Erde nie geben wird. Und dort begegnen wir Jesus Christus, dem allmächtigen Gott. Er wird uns verwandeln, unseren sterblichen Leib, in einen unsterblichen, der keine Krankheit und keine Not mehr kennt. Und wir werden für immer bei Jesus sein. Die Bibel sagt, in seinem unbeschreiblichen Licht und einer unfassbaren Herrlichkeit. Nur im Himmel können wir wirklich zu Hause sein. Nur bei Jesus hört alles Leiden und Sterben für immer auf. Und nur im Himmel werden wir reich belohnt, wenn wir für Jesus und nicht für diese vergängliche Erde gelebt haben. Und weil das so ist, deshalb wurde der Tod des Jakobus in Apostelgeschichte 12 auch nur mit einem einzigen Satz erwähnt. Denn Sterben ist nicht das Ende aller Träume. Für uns Christen Sterben ist hinüberschlafen in die ewige Herrlichkeit zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Sterben ist die triumphale Heimkehr von uns Christen in den Himmel. Sterben ist die Vollendung unseres irdischen Lebens. Weil ich im Himmel den Tod nicht mehr sehen werde und in Jesus für immer geborgen und zufrieden bin. Natürlich hat das Sterben auch für uns Christen immer etwas sehr Trauriges an sich, weil wir uns von unseren Lieben und allem, was wir auf dieser Erde hatten, verabschieden müssen. Deshalb fließen beim Sterben auch die Tränen. Aber diese Traurigkeit und diese Tränen sind begleitet von einer unfassbar großen Zuversicht und Hoffnung, weil wir wissen, dass wir uns alle im Himmel wiedersehen werden. Wir sind niemals so traurig und verzweifelt wie die Menschen, die Jesus nicht kennen und keine Hoffnung haben. So steht es in 1. Thessaloniker 4,13. Wir sind voller Freude, weil das, was auf uns wartet, mit nichts auf dieser Erde verglichen werden kann. Die Bibel beschreibt, so perfekt, so herrlich, so voller Liebe und Frieden wird das sein, was im Himmel auf uns wartet. Und dann kommen wir zur Gefangennahme des Petrus. Vers 3. Und da er, Herodes, sah, dass es den Juden gefiel, also als er den Jakobus gefangen genommen hat und umgebracht hat, fuhr er fort und fing Petrus auch. Es waren aber eben die Tage der süßen Brote. Herodes war ein schlimmer Tyrann. Er hat grausam gewütet, seine Macht hemmungslos ausgespielt. Und als Jakobus tot war, hat er auch noch Petrus gefangen genommen. Er tat das, weil es den Juden gefiel. Sie fanden es gut, dass er die Christen gejagt hat. Bei Herodes ging es nicht um Gerechtigkeit. Es ging nur um seinen eigenen Vorteil, koste was es wolle. Die Tage der süßen Brote war das Passafest oder das Osterfest der Juden. Es war das wichtigste Fest der Juden. Das Passafest wurde zur Erinnerung an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten gefeiert. So hatte es Gott seinem Volk befohlen in 2. Mose 12. Deshalb waren zu dieser Zeit viele tausend Israeliten in Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Natürlich war das für Herodes Agrippa eine einzigartige Gelegenheit, um weitere Christen zu verfolgen und sich bei den Juden noch beliebter zu machen. Und so gelang es Herodes auch Petrus, den Anführer, den Wortführer der Urgemeinde, in Jerusalem festzumachen. Aus der Sicht von Herodes Agrippa und aus der Sicht der frommen Juden war das ein gewaltiger Schlag gegen die ersten Christen in Jerusalem. Und damit kam auch eine große Unsicherheit und Angst über die urchristliche Gemeinde, die mit Jakobus und Petrus zwei sehr wichtige Verantwortliche ihrer großen Gemeinde verloren hatten. Denn wir erinnern uns, Apostelgeschichte 2, als Petrus gepredigt hat, kamen 3000 Menschen zum Glauben. Das heißt, die Gemeinde in Jerusalem bestand aus vielen tausend Menschen. Da war es umso wichtiger, einen Petrus weiter in der Verantwortung zu haben. Aber wir haben gelesen, Herodes gelang es, Petrus gefangen zu nehmen. Und dann lesen wir in Vers 4, da er ihn nun griff, legte er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, 4 vierteiligen Kriegsknechten ihn zu bewahren und gedachte, ihn nach Ostern dem Volk vorzustellen. Petrus wurde also nach seiner Gefangennahme streng bewacht. 4 vierteiligen Kriegsknechten, altes Deutsch, sind 4x4 Soldaten, 16 Soldaten, die Petrus bewacht haben. Herodes wollte sicherstellen, dass Petrus auf keinen Fall entwischen konnte. Und er plante nach dem Passafest, den gefangenen Petrus dem jüdischen Volk zu präsentieren. Er wollte eine große Sache aus seiner Verurteilung und wahrscheinlich auch aus seiner Ermordung machen. Herodes war sich sicher, dass das die Juden alle voll auf seine Seite brachte, obwohl er eigentlich Teil der römischen Besatzungsmacht war. Menschlich gesehen hatte die erste Gemeinde in Jerusalem keine Chance gegen einen so tyrannischen König, wie es Herodes war. Und die große Frage war, wie die erste Gemeinde auf diese brutale, auf diese ungerechte Verfolgung reagiert hat. Mein dritter Punkt, Gott erhört unaufhörliches Gebet. Apostelgeschichte 12, 5 und Petrus ward zwar im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Die ersten Christen hatten allen Grund, in großer Angst zu versinken. Sie wussten ja selber nicht, wenn Herodes mit seinen Soldaten vor ihrer Türe stand, um sie mitzunehmen. Aber wir lesen hier nichts von Angst und Verzweiflung. Stattdessen lesen wir, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Paulus fordert uns auf, 1. Thessaloniker 5, 17, betet ohne Unterlass. Aus Offenbarung 5, 8 wissen wir, dass die 24 Ältesten, da wird der Thron Gottes beschrieben, die 24 Ältesten, die um den Thron Gottes stehen, goldene Schalen voll Räucherwerk haben, welches sind die Gebete der Heiligen. So nahe sind wir mit unseren Gebeten dem Thron Gottes. Unser Herr Jesus liebt es, wenn wir immer mit den gleichen Anliegen zu ihm kommen. Jesus ist immer bereit, unsere Gebete zu hören und Gewaltiges zu tun. Wenn wir in Not sind, dann tun wir das, was wirklich hilft. Und wir tun das, was wirklich die ganze Situation verändert. Und das sind unsere Gebete. Und dann überlassen wir alles dem Willen Gottes, weil seine Wege immer die besten sind. Manche Christen glauben ja, sie könnten Jesus etwas im Gebet befehlen. Aber wer sind wir denn, so etwas zu behaupten? Wir können und wollen Jesus nichts befehlen, wenn wir seine Kinder sind und nicht seine Chefs. Das wäre Gotteslästerung. Gottes Wille ist immer das Beste, was es gibt. Da muss ich Gott doch nichts befehlen. Das machen nur stolze, vom Satan verführte Christen. Wir Christen erscheinen gegenüber den Herren und Herrschern dieser Welt oft sehr hilflos. Aber unsere Gebete gehen zum lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Gott ist allen Problemen dieser Welt überlegen. Deshalb haben wir immer, wir Christen haben immer die gleiche Antwort auf die großen Probleme unseres Lebens. Wir beten ohne Unterlass. Wir treffen uns jede Woche in der Gemeinde. Und wir beten auch zu Hause. Und dann knien wir nieder als Zeichen unserer Demut und Ehrfurcht vor Gott, wie das Jesus auch getan hat, als er im Garten Gethsemane gebetet hat. Und wir wissen, dass unsere Gebete und unser Glaube Berge versetzen kann. Die Urgemeinde war gewohnt zu beten. Sie wussten, Gebet bewegt den Arm Gottes. So lesen wir in Apostelgeschichte 4, 31. Und da sie gebetet hatten, müsst ihr euch vorstellen, da steht, bewegte sich die Städte, da sie versammelt waren und wurden alle des Heiligen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit. Hier hat sich sogar der Boden, das Gebäude bewegt, in dem die Gläubigen sich versammelt haben. Eines müssen wir alle wissen, Satan zittert, wenn wir beten. Was gläubige Leute mit ihren Gebeten bewegen, bleibt allen Menschen, die Jesus nicht kennen, verborgen. Deshalb fordert uns die Bibel auf und ich bitte euch, betet ohne Unterlass. Betet zu Hause, betet mit uns, kommt zum Gebet. Keiner achte das Gebet der Heiligen und Erlösten des Herrn gering. Wer das tut, der kennt Jesus nicht. Und dann hören wir, wie es Petrus im Gefängnis geht mit seinen 16 Soldaten, die ihn bewacht haben. Vers 6, und da ihn Herodes wollte vorstellen, in derselben Nacht schlief Petrus zwischen zwei Kriegsknechten, gebunden mit zwei Ketten, und die Hüter vor der Tür hüteten das Gefängnis. Was steht hier? In derselbigen Nacht schlief Petrus zwischen zwei Kriegsknechten. Wie kann man denn in einer Situation maximaler Bedrohung den Schlaf finden? Das geht doch nicht. Doch, das geht. Schlaf ist ein Zeichen von Glauben und Vertrauen auf den lebendigen Gott. Petrus wusste, meine Geschwister, die beten jetzt für mich. Was Gott tut, ist wunderbar, auch wenn ich es nicht verstehe. Und auch wenn mich 1000 Soldaten bewachen, so ist das für meinen Gott kein Problem. Mir kann nichts passieren, was Gott nicht will und was nicht gut für mich ist. Alle Sorgen kann ich auf Jesus werfen, weil er für mich sorgt. Ist das nicht wunderbar? Gewaltig und unfassbar, wie Petrus auf so eine lebensbedrohliche Situation reagiert. Petrus schläft, weil sein Glaube tief gegründet war in den Zusagen Gottes. Und als der Engel kommt und ihn aus dem Gefängnis holt, da rechnet er gar nicht mit den Wundern Gottes. Vers 7. Und siehe, der Engel des Herrn kam daher und ein Licht schien in dem Gemach. Wahrscheinlich war das Gefängnis ein dunkles Loch. Und schlug Petrus an die Seite und weckte ihn auf und sprach, stehe, behende auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Hier sehen wir, wie groß unser Gott ist. Für Gott sind menschliche Begrenzungen nicht existent. Petrus, der mit zwei Ketten angebunden war, kann ungehindert aufstehen, als der Engel ihn auffordert. Vers 8, und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und tue deine Schuhe an. Und er tat also, und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um dich und folge mir nach. Petrus bekommt genaue Anweisungen. Er nimmt Gürtel, Schuhe, seinen Mantel mit. Kein Soldat reagiert. Gott braucht keine menschliche Erlaubnis, wenn er handelt. Vers 9. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm wahrhaftig solches geschehe durch den Engel, sondern es deuchte ihn, also es erschien ihm, als sähe er ein Gesicht, als hätte er nur geträumt. Petrus verlässt das Gefängnis und denkt, es wäre nur ein Traum. So unglaublich ist das, was Gott tut. Vers 10, sie gingen aber durch die erste und andere Hut und kamen zu der eisernen Tür, welche zur Stadt führet, die tat sich ihnen von selber auf und traten hinaus und gingen hin eine Gasse lang und alsobald schied der Engel von ihm. Die eiserne Tür. Herodes hatte sie eingerichtet, damit sie kein Mensch überwinden konnte. Und für Petrus geht sie von selber auf. Und der Engel begleitet Petrus, bis er weit genug vom Gefängnis entfernt war, um in Sicherheit zu sein. Kein Soldat, auch 16 Soldaten nicht, wurden auf ihn aufmerksam. Gott tut etwas, was kein Mensch tun kann. Was hier berichtet wird, ist wie ein Spaziergang. Das müssen wir wissen. Unser Herr, unser Gott ist der Sieger über alle Menschen und alle Mächte der Finsternis. Niemand und nichts und kein Herrscher dieser Welt werden seine Pläne aufhalten können. Vers 11, und da Petrus zu sich selber kam, als er meinte, er wäre im Traum, zu sich selber kam, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich errettet aus der Hand des Herodes und von allem Warten des jüdischen Volks. Die hatten ja gewartet, dass er verurteilt wird. Petrus dachte, er träumt. So unglaublich war das, was hier passiert ist. So etwas kann eben nur unser Herr Jesus tun und sonst niemand. Und als Petrus versteht, dass er wirklich frei ist, kann er sein Glück kaum fassen. Mein vierter und letzter Punkt, Gottes Wunder übertrifft alle menschlichen Vorstellungen, Vers 12. Und als er sich besann, kam er vor das Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, da viele beieinander waren und beteten. Petrus wusste nach seiner Befreiung sofort, wo er hingehen musste. Er ging dorthin, wo sie immer miteinander gebetet haben. Natürlich wusste er, meine Geschwister sind dort zusammen. Wo denn sonst? Gemeinde war ihre geistliche Heimat. Es war keine Online-Gemeinde. Das gibt es nicht. Nirgendwo in der Bibel. Gemeinde sind immer Menschen zum Anfassen, die zusammengehören, die sich an einem bestimmten Ort versammeln. Und dann Vers 13, als aber Petrus an die Tür klopfte des Tores, trat hervor eine Magd zu horchen mit Namen Rode. Und als sie des Petrus Stimme erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freuden, lief aber hinein und verkündigte es ihnen, Petrus stünde vor dem Tor. Rode konnte nicht glauben, was sie hörte, als sie an die Tür ging, an der Petrus klopfte und sprach, das war doch die Stimme des Petrus. Aber anstatt den Petrus aufzumachen, ging sie wieder zu den Geschwistern, die gebetet haben. Und sie glaubten ihr auch nicht. Das war doch nicht möglich. Petrus war doch in einem streng bewachten Gefängnis. Vers 15, sie aber sprachen zu ihr, du bist unsinnig, also nicht ganz sauber. Sie aber bestand drauf, es wäre also. Sie sprachen, es ist sein Engel. Keiner glaubte wirklich, dass Gott so ein Wunder tun wollte. Sie hielten Petrus für einen Engel oder einen Geist. Aber dass das Petrus war, damit hatten sie überhaupt nicht gerechnet. Ist das nicht tröstlich für uns alle? Wir beten und erbitten Großes von Gott. Und auch wenn unser Glaube nur schwach und klein ist, tut Gott trotzdem Großes, wenn wir beten. Mehr als wir glauben können. Gott ist immer unendlich viel größer, als wir es mit unserem begrenzten Verstand erfassen können. Vers 16, Petrus aber klopfte weiter. Da sie aber auftaten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Als Petrus vor der Tür steht und alle merken, dass der lebendige Gott eingegriffen hat, da erfasst sie blankes Entsetzen, was Gott getan hat. Vers 17, er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie ihn der Herr hätte aus dem Gefängnis geführt. Wir erinnern uns, ein Spaziergang aus dem Gefängnis, so war es doch. Und sprach, verkündige dies Jakobus und den Brüdern und ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Petrus gibt Zeugnis über das unglaubliche Wunder, das Gott an ihm getan hatte. Was muss das für eine Freude gewesen sein? Allen stand der Mund offen, als sie Petrus zuhörten. Und Petrus forderte alle auf, den anderen Brüdern auch mitzuteilen, was geschehen ist, um sie zu ermutigen. Und dann ging Petrus an einen anderen Ort, wo Gott ihn haben wollte. Was uns hier berichtet wird, zeigt uns, was wir für einen Gott haben. Was wir heute für einen Gott haben, der unser Vater im Himmel ist und sich um uns kümmert. Vergessen wir das nicht, auch wenn wir in großer Not sind. Deshalb und nur deshalb stehen diese Berichte in der Bibel. Wenn du in großer Not bist, schaue auf Jesus. Er kann immer machen, was er will. Und seine Wege sind die besten. Auch wenn sie wie große Niederlagen aussehen. Wie oft haben wir das schon erlebt? Psalm 147, Vers 5 bis 11. Dort steht, unser Herr ist groß und von großer Kraft und ist unbegreiflich, wie er regiert. Der Herr richtet auf die Elenden und stößt die Gottlosen zu Boden. Singet miteinander dem Herrn mit Dank und lobt unseren Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und gibt Regen auf Erden, der Gras auf Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die ihn anrufen. Er hat nicht Lust an der Stärke des Rosses, also an menschlicher Stärke, noch Gefallen an jemandes Beinen, also menschlicher Stärke wieder. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Güte hoffen. Deshalb, wenn du in Not bist, in großer Not, in großer Verzweiflung, bete ohne Unterlass. Bete ohne Unterlass zu Hause und mit deinen Geschwistern. Gemeinsames Gebet bewegt den Arm Gottes. Aber wir wissen ja, gemeinsames Gebet geht nur, wenn wir demütig sind. Stolze Leute beten nicht. Stolze Leute sind verloren, weil sie sich mit ihren Nöten andere nicht öffnen wollen. Deshalb demütige dich auch vor deinen Geschwistern, bete ehrlich für deine Not, für deine Familie, für Menschen, die nicht gläubig sind, egal was es ist. Und dann halte an Jesus fest, vertraue ihm, vertraue nicht dir und deinen Möglichkeiten und deiner Stärke, vertraue allein dem allmächtigen Gott. Hebräer 10, Vers 35 werden wir aufgefordert, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich möchte noch eine Bemerkung zum Schluss machen. Jakobus musste sterben, weil Jesus ihn bei sich im Himmel haben wollte. Dort hatte Jesus eine andere Aufgabe für ihn. Jakobus musste nicht sterben, weil Herodes ihn umbringen wollte. Nur Jesus ganz allein hat die Schlüssel des Todes. Offenbarung 1, Vers 18. Und sonst niemand. Petrus durfte nicht sterben, weil Jesus es nicht wollte. Jesus hatte noch eine Aufgabe für ihn hier auf dieser Erde. Da konnte auch Herodes mit all seiner Macht nichts daran ändern. Das heißt, egal was passiert, ob wir leben oder sterben, wir sind als Kinder Gottes immer in der Hand Gottes. Und nichts geschieht an uns, ohne dass Gott es will oder zulässt. Daran können Krankheiten, Katastrophen und noch so mächtige Menschen überhaupt nichts ändern. Deshalb sagt Jesus in Johannes 10, 29, der Vater, der Sie, wir Christen, mir gegeben hat, ist größer als alles. Unser Vater ist größer als alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Deshalb können wir immer und in jeder Situation in der Hand Jesu gelassen sein und ruhig schlafen, auch neben unseren Feinden, wie das Petrus gemacht hat, als er zwischen den Soldaten lag. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir begreifen gar nicht, wie groß du bist. Wir haben keine Ahnung, wie sehr du uns liebst. Und wir können nur erahnen, wie herrlich es im Himmel sein wird. Herr, wir lieben dich, dass du uns eine herrliche Zukunft versprochen hast. Hilf uns, dass wir dir treu nachfolgen. Vergib uns unsere Schuld. Und begegne du uns in deiner Liebe. Auch in der neuen Woche, die vor uns liegt. In Jesu Namen. Amen.